So, dann wünsche ich euch allen einen guten Morgen. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Versammlung. Diese Woche musste ich einmal wieder zur Physiotherapie, um mir die ganzen Verspannungen, die der Berufsalltag in meinem Rücken so liefert, mal wieder rausarbeiten zu lassen. Ich hatte vor der Behandlung noch etwas Zeit und habe eines der Magazine, die da so ausgelegen sind, durchgeblättert. Und kam dann irgendwann zu der Stelle, wo über den Anschlag in Halle berichtet wurde. Unter den Bildern waren einige Bilder auch abgebildet, war auch eines der Opfer abgebildet. Ein toter Menschenkörper lag abgedeckt auf der Straße. Daneben war ein Rucksack noch zu sehen und aus dem Rucksack stand noch eine Trinkflasche raus. Es war die Frau, die bei diesem Anschlag getötet wurde. Mitten aus dem Leben gerissen. Zwischen Schock und Betroffenheit über die Botschaft dieses Bildes ging mir dann unweigerlich der bekannte Ausspruch aus dem Prediger, dem Kapitel 3, durch den Kopf. Alles hat seine Zeit. Ich möchte mir die Zeit nehmen, dass wir das einfach mal miteinander lesen heute Morgen. Die Verse 1 bis 9 zunächst mal. Prediger Kapitel 3, Verse 1 bis 9, da steht: für alles, gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Jetzt springe ich ein kleines bisschen in Vers 11, könnt ihr daheim dann noch vollständig lesen dann. In Vers 11 heißt es dann aber, bis jetzt war es auf den Mensch gerichtet, jetzt heißt es aber, alles hat er, Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ja, es ist unglaublich, für was es alles Zeit gibt, was hier alles aufgezählt wird. Und auch dem Attentäter wurde die Zeit gegeben, dem Leben der beiden Opfer ein Ende zu setzen. Ich denke darüber nach, dass auch meinem Leben ein Anfang gesetzt war und ein Ende gesetzt ist, in ferner oder vielleicht auch in naher Zukunft. Mein Herr, unser Herr, weiß es. Er kennt den Zeitpunkt und die Umstände über mein Ende in dieser Welt. Wird es ein natürlicher Tod sein, ein Unfall oder wird es ein Gewaltverbrechen sein, wie in Halle? Der Zeitpunkt dafür steht heute schon fest. Bei all diesen Gedanken kam dann aber das Gegengewicht. Was für eine Gnade, dass wir wissen dürfen, dass wir mit Beendigung unseres Lebens hier in dieser Welt ihm dann ein ganzes Stück näher gekommen sind. Die Zeit bleibt für uns dann nicht einfach stehen. Er wird keinen vergessen, der in ihm entschlafen ist, und jeden zur rechten Zeit zu sich holen. Und er wird auch Opfer von Gewalttaten, die ihn in ihrem irdischen Leben vielleicht noch nicht kennengelernt haben, zu gegebener Zeit von seiner Herrlichkeit überzeugen können. Bei allem Schrecklichen, was Halle in uns auslöst und was wir mit Halle erlebt haben, können unser Glaube an den Herrn Jesus und an sein Wort auch noch einer solchen Tat Hoffnung und Trost entgegensetzen. So siegt auch hier das Licht über die Finsternis und dafür wollen wir dankbar sein. Wir wollen nun das erste Lied miteinander singen aus dem Blauen Liedbuch, das Lied 520. Wir singen nach der Melodie, oder ob ich 1000 Zungen hätte. Alle 5 Verse sind hier.
Thank you.
Predigt wird uns heute unser Bruder Eberhard Weber halten, den ich jetzt hiermit sehr herzlich bei uns begrüßen möchte. Vielen Dank, dass Sie da sind, den Weg auf sich genommen haben und wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit Ihnen. Das Thema, das er heute hat, ist die Weisheit Gottes und ich lese dazu aus den Sprüchen Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Darin heißt es, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Kenntnis, und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Wir wollen miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du Zeiten und Zeitpunkte in unserem Leben festgelegt hast. Es ist auch sicher gut, dass wir nicht alles wissen, was zukünftig auf uns zukommt. Wir dürfen aber wissen, dass über unserem Leben ein Plan steht, den du für uns Menschen erstellt hast. Unser Anfang und unser Ende sind dir wohl bekannt. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir sehen, wie sich die Welt und unsere Gesellschaft um uns herum verändert. Wenn plötzlich Menschen wie aus dem Nichts auftauchen und auf offener Straße auf andere Menschen schießen. Auch wenn wir in eine solche Situation hineinkommen würden, dann dürfen wir wissen, dass du uns nahe bist. Keine Gewehrkugel fliegt auf diese Welt, kein Sprengsatz zündet, ohne dass du es nicht wissen würdest. So wollen wir getrost abwarten, was aus deiner Hand und aus deiner Hand nehmen, was immer auf uns zukommen mag. Danke, Herr, dass wir jetzt in der Gemeinschaft tief Luft holen können und durch die Predigt heute wieder neue Speise bekommen. Für alle, die heute nicht zu uns kommen können, bitten wir um deine Bewahrung. Für unsere kranken Geschwister bitten wir, dass du sie segnest und am inneren Menschen stärkst. Danke, dass du jeden genau nach seinem Vermögen und seiner Lebenssituation versorgst. Segne du nun unseren Bruder Weber, lege ihm die rechten Worte in den Mund. Räume bitte alles aus, was jetzt die Gemeinschaft zwischen dir und uns stören möchte. Wir danken dir, dass du nun mitten unter uns bist. Amen. Bitte schön.
So, guten Morgen, liebe Geschwister. Morgen, da bin ich mal wieder. Also, es wurde schon gesagt, heute Morgen ist dran die Weisheit Gottes. Auf Wunsch aus Neudorf hat man mich gebeten, ich möchte doch dieses Thema hier auch bringen. Und das habe ich dann auch jetzt mir so vorgenommen und mache ich jetzt auch so. Also, die Weisheit Gottes. Das heute, diese 7 Verse in Sprüche 1 waren die Einstimmung. Ja, das ist nicht die Grundlage dieses Vortrages, sondern das sind eine ganze Reihe von Bibelstellen und Zusammenhängen, die ich heute Morgen bringen möchte. Die Grundlage der Weisheit sind die großen Weisheitskapitel der Bibel. Und diese Weisheitskapitel sind Hiob 28, dann das Buch der Sprüche, dort besonders die Kapitel 1 bis 9, aber das ganze Buch der Sprüche redet über die Weisheit. Und dann natürlich das Buch Prediger, von dem wir heute Morgen schon ein paar Verse gehört haben. Im Neuen Testament finden wir das Thema konzentriert in 1. Korinther Kapitel 1 und 2 für die Gemeinde. Ich komme darauf noch zu sprechen. Dazu gibt es natürlich auch viele andere Stellen, die im Vortrag mit erwähnt und benutzt werden. Und es gibt viele andere Stellen, die ich nicht benutze. Die ganze Bibel ist voll über irgendwelche Themen der Weisheit. Der Ausgangspunkt zunächst einmal. Vor allen Zeiten, Zeitaltern und Äonen. Manche sagen dazu auch Ewigkeiten, aber das ist da eigentlich gar kein Zeitbegriff. Also vor allen Zeitaltern und Äonen war Gott der alleinige Gott. Gott alleine. Ohne Sohn, ohne Söhne und ohne Schöpfung. Nur Gott. Aber Gott ist Liebe. Und Liebe will Mehrung. Und Liebe will Vater sein. Und dann will die Liebe auch Wachstum. Nicht, dass ja auch was in unserem menschlichen Leben passiert. Liebe will Mehrung und Liebe will Wachstum. Aus seinem großen Liebesverlangen heraus reift in Gott, dem Vater, sein Liebesplan. Die Zeugung eines Sohnes und Nachfolgen von Söhnen. Und diesen Söhnen gehören wir auch, wenn wir Jesus gehören. Das war und ist der Weg der göttlichen Mehrung. Zeugung ist eines der ganz großen Geheimnisse der Weisheit Gottes. Nicht klonen, das ist ganz wichtig, sondern das Hervorbringen neuen Lebens aus Gott heraus, durch Zeugen in sich und Gebären aus sich heraus. Und um sein Wachstum zu fördern, rief Gott eine Schöpfung ins Dasein. Die schöpferische Tätigkeit ist ebenfalls ein Geschehen seiner großen Weisheit. Und alles Erschaffene, dem Gott Leben gegeben hat, will er auch zum Wachsen bringen. Sehen wir in der Natur, das sehen wir bei den Menschen, sehen wir bei den Tieren. Gott wollte und will aber auch auf diese Weise alles, allen seinen Geschöpfen seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Weisheit, einfach sein ganzes Wesen zeigen. Und so wurden seine Liebe und seine Weisheit zu den entscheidenden Triebkräften und Initiatoren seines Vaterwillens und seiner Schöpfertätigkeit. Seiner Mehrung und seines Wachstums. Und Gottes Weisheit hat von Anfang an etwas eingeplant, das haben wir auch gesungen. Die Rebellion seiner Geschöpfe, auch da ist ihm nichts entglitten, so wenig wie über unsere Zeit ihm etwas entgleitet. Also er hat eingeplant die Rebellion seiner Geschöpfe, die Rebellion gegen ihn und dann das Sündigen. Wir kennen diese Dinge aus dem Fall Satans, aus dem Fall Adams. Das ist bekanntlich der Sündenfall in 1. Mose 3. Und dann heißt es in Psalm 119, Vers 91, denn alle Dinge dienen dir, wörtlich alle Dinge sklaven dir. Ihm dienen auch Sünde und Tod, zur Erreichung seiner Ziele oder seines Zieles, Mehrung und Wachstum. Ja, ist sogar so, dass Sünde und Tod notwendig sind zur Erreichung dieses göttlichen Ziels. Denn aus dem Tode kommt neues Leben. Leben aus Todem, ein Grundprinzip der Bibel, ein Grundprinzip Gottes, Römer 11, Vers 5. Angefangen mit Abraham, Leben aus Toten, aus einem erstorbenen Körper. Und hieraus erklärt sich auch die Bedeutung des Todes. Ach, und vielleicht erinnern wir uns an dieses Wort, Prediger wahrscheinlich, besser der Tag des Todes, denn da einer geboren wird. Nicht wahr? Das hat doch zum Hintergrund, der Tod ist für Gott etwas, wo er neues Leben schaffen kann. Gestorben bin, dann macht Gott aus mir später einmal neues Leben. Und das ist ein großes Hoffnungswort. Nicht wahr? Hoffnungswort. Aber Gott bleibt nicht bei der Sünde und beim Tod stehen. Über den Tod seines Sohnes entwickelt er auch ein Heimholungsprogramm, ein Erlösungs- und Rettungsprogramm. Und da sind wir ja auch in der Gemeinde wieder Teil davon, erlöst, gerettet. Als ein Erlösungs- und Rettungsprogramm, um alle die, die von ihm abgefallen sind, zurückzuholen. Und das Erstaunliche, der entscheidende Weg dazu geht nicht über Macht- und Herrlichkeitsoffenbarung. Als Jesus mal hingestanden ist auf der Zinne des Tempels, hallo, ich bin der Messias, und dann wird er verklärt und alle fallen ihm zu Füßen. Nein, der entscheidende Weg dazu geht nicht über Macht- und Herrlichkeitsoffenbarung Gottes, sondern über die Erniedrigung, Schwachheit, Tod und Leiden, wie er es über seinen Sohn gebracht und gemacht hat. Das ist der Weg der Zurechtbringung. Das heißt auf unserem Tagungsplan, durch Leiden zur Herrlichkeit und durch Kreuz zur Krone. Das ist der Weg der Weisheit Gottes in Vollendung, Rettung über Erniedrigung. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn auch wir erniedrigt werden. Recht gerechtfertigt, ungerechtfertigt. Oder gerecht und ungerecht spielt dabei gar keine Rolle. Rettung über Erniedrigung, das haben der entscheidenden Stunde die Feinde Gottes nicht erkannt. Die Hintergrundmächte, aber auch nicht die Pharisäer und die Sadduzäer und die Priester. Und deshalb hat Gott auf diese Weise über die Erniedrigung, über Erniedrigung seines Sohnes den Triumph der Besiegung der Feinde gefeiert. Und den Weg der Erlösung, Heimholung und Rückführung der Schöpfung freigemacht, nachzulesen. 1. Korinther 2, Vers 8 oder in Kolosser 2, Vers 15. Wir wissen alle, wurde dann dieses Erlösungsprogramm endgültig ermöglicht durch die Auferweckung und die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu und seine Inthronisation zu Rechten des Vaters. Und das verkündigen wir auch, nicht wahr? Das verkündigen. Zuerst Christus gekreuzigt und dann aufgefahren gen Himmel. Nun, da möchte ich einige Zeugnisse der Weisheit Gottes wiedergeben. Die Schrift ist gefüllt mit diesen solchen Zeugnissen über die Weisheit Gottes. Es sind nur zwei Stellen. Zuerst Kolosser 2, Vers 2 und 3. Wir sollen zur Erkenntnis, hier steht die Epignosis, das ist ja hier kein Fremdwort, nicht wahr, Epignosis. Wir sollen zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Und nach Prüfung aller Lesarten geht es um das Geheimnis Gottes des Vaters. Kolosser 2, Vers 2 und 3. Und darum geht es auch, um das Geheimnis Gottes des Vaters. Und nunmehr Vers 3. In ihm, dem Vater, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Und hier steht Gnosis, deshalb Wissen, nicht Epignosis. Es geht um das Wissen, nicht um die Erkenntnis, wie in manchen Übersetzungen formuliert wird. So ist das richtig. In Gott, dem Vater, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Und nicht in der Wissenschaft und nicht in der Philosophie. Nicht wahr? Römer 16, Vers 27. Dem allein weisen Gott, dem allein weisen Gott, kein anderer Gott ist damit genannt, nur Gott, der Vater Jesu. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm, dem Vater, sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oder ihm die Äone. Amen. Er, Gott, ist allein Weisheit. Die Weisheit der Menschen kann nicht im geringsten die Weisheit Gottes erreichen. Nur in einem ist der Mensch Gott überlegen. Gott weiß alles, nur der Mensch weiß alles besser. Nicht wahr? Und jetzt möchte ich noch zwei Zeugnisse über die Schöpferweisheit Gottes sagen. Zunächst einmal Jeremia 10, Vers 12 und ähnlich dann auch Jeremia 51, 15, aber Jeremia 10, Vers 12, das lese ich jetzt vor. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft, den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit. Seine Weisheit, den Erdkreis festgestellt. Und die Himmel ausgespannt durch seinen Verstand. Die Weisheit, durch die Weisheit der Erde gemacht und den Himmel ausgespannt durch seinen Verstand. Manche übersetzen hier mit Einsicht, aber Verstand ist besser. Eigentlich würde ich übersetzen Verstandesleistung. Aber das nur so nebenbei. Und da steht nichts von Urknall. Dieser sogenannte Urknall, Big Bang im Englischen, steht unter starker Kritik. Sowohl von christlicher als auch von weltlicher Seite. Unsere Schöpfung ist nach der Bibel ein Schattenriss Gottes. Gott hat das Abbild der oberen Welt, und so sehe ich das, in einem Nu, in einem Augenblick geschaffen und niedergeworfen aus der oberen Welt. Und der Höhepunkt dieses Schöpfungsaktes war die Erde. Gott sagt zu Hiob in Hiob 38 sozusagen das Tüpfelchen auf dem i bei der Schöpfung. Hiob 38. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Wer hat ihre Maße bestimmt, die Maße der Erde? Wenn du es weißt. Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten? Und alle Söhne Gottes jauchzten. Das sind die Engel gewesen. Gejauchzt, als Gott die Erde geschaffen hat. Der Höhepunkt in meinen Augen dieser Schaffung dieses Urkosmos. Die Schöpfung ist nicht allmählich und nach entstanden. Wie gesagt, es geht nur um die Urschöpfung 1. Mose 1, Vers 1. Und Gott schuf im Anfang die Himmel und die Erde. Punkt. So, danach kommt sie, war wüst und leer. Er hat alles nicht nach und nach entstanden, sondern geschaffen, sondern sofort. Psalm 33, 9. Denn er sprach, und es war da. Er gebot und er stand da. So. Oder noch Psalm 148, Vers 5. Loben sollen sie, die Schöpfungswerke, den Namen des Herrn. Denn er gebot und sie waren alle geschaffen und er stellte sie hin und so weiter. So. Wir sind nur ein Schattenriss aus der oberen Welt. Und die hat Gott in einem Nu, einen Augenblick, geschaffen, niedergeworfen. Noch ein Wort aus Psalm 104, Vers 24. Wie viele sind deiner Werke, Herr? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Voll ist die Erde deiner Reichtümer. Und wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, der sieht die Schöpfung überall. Und wer sie nicht sehen will, der sieht sie eben nicht, nicht wahr? Und dann kommt die Wissenschaft und behauptet, es besser zu wissen. Sie kann dem Werke Gottes nur nachhecheln. Sie kann nicht selber kreativ schaffen. Nichts. Es ist noch nie gelungen, die Schöpfung nachzustellen, nachzubauen, nachzumachen. Nicht im geringsten. Die Perfektion der Werke Gottes kann der Mensch nie ganz erfassen, haben wir morgen schon in der Schriftlesung gehört. Oder gar erreichen. Prediger 3, Vers 11. Haben wir morgen schon gehört. Und genauso wenig kann der Mensch das Wunder der unglaublich präzisen Feinabstimmung dieser Schöpfung nachvollziehen. Nicht wahr? Wenn man darüber liest, ich kann das nur auch lesen, und wenn ich es wiedergeben wollte, müssen wir den Text mitbringen, aber ich lese das immer wieder, diese fantastische Feinabstimmung, gewaltigerweise. Ich möchte Ihnen jetzt dieses fast schon humorvolle, aber doch sehr aufschlussreiche Zitat aus der Hauptverwaltung der Boeing-Werke in Seattle nicht vorenthalten. Dort ist vielleicht auch war ein Plakat angebracht, da im Eingangsbereich der Hauptverwaltung, ein Plakat angebracht, auf dem Folgendes steht, so ungefähr. Nach unseren flugtechnischen Gesetzen kann die Hummel, das Insekt, ja, kann die Hummel nicht fliegen. Doch die Hummel weiß das nicht und sie fliegt trotzdem. Das ist aber noch nicht der Schluss der Geschichte, sonst würde ich das vielleicht gar nicht bringen. Vielleicht habe ich das auch schon gehört. Das ist noch nicht der Schluss der Geschichte. In der Faktum-Ausgabe Nummer 6 2014 wird von Versuchen mit Insekten berichtet, wobei ihre Höhenleistung untersucht wurde. Und jetzt höre man. Die Hummel erreichte dazu bis zu 9000 Meter Höhe, die sie hochfliegen kann. Es waren sechs Hummeln waren es, glaube ich. Und zwei haben die 9000 Meter geschafft und alle haben sie 8000 geschafft. Die ersten fingen dann bei 7 irgendwann ein bisschen an, aber 8 haben sie wohl alle geschafft. Rekord war 9089 Meter, hat eine Hummel geschafft. Also jetzt damit gehört sie zu den Champions des Höhenflugs von Insekten. Die wurde auf 5000 Meter schon gesichtet, die Hummel. So, also ein solches Insekt soll nach damaligen Erkenntnissen, nach den damaligen bekannten flugtechnischen Gesetzen gar nicht fliegen können. Gott weiß es besser. Ob das Plakat heute noch dort hängt, weiß ich nicht, denn in der Zwischenzeit wurde das Geheimnis der Hummel einigermaßen gelüftet, ja, also mit den modernen Methoden. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wer unter uns Landwirt ist, also ich nicht, der hat vielleicht auch Rotklee in seinem Feld oder Garten. Das einzige Insekt, das unseren bekannten Rotklee bestäuben kann, ist die Hummel. Sie hat dazu einen geeignet langen Rüssel, der länger ist als der Bienen. Und nur sie kann das bestäuben. Könnt ihr mir erzählen, da gibt es noch was. Die Hummel, die kann auch bei mehr Kälte fliegen als die Biene. Die Hummel hat nämlich eine eigene Heizung eingebaut. Sie bewegt ihre Muskeln und dadurch wärmt sie sich auf und das ist das Gebrumm, das man bei der Hummel hört. Eigene Heizung. Manchmal gar nicht schlecht im Winter. Ha? Also, das war jetzt die Hummel. Mich hat es so fasziniert. Ich sagte, das kannst du nicht nachbauen. Das kann nur der liebe Gott machen. Also, und jetzt möchte ich noch etwas sagen über die Perfektion des Tun Gottes. Alles, was Gott tut und macht und plant, tut er mit großer Weisheit und aus seiner großen Weisheit heraus. Er tut alles in großer Vollkommenheit, und das steht in 5. Mose 32, 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Vollkommen ist sein Tun. Bei Gott gibt es nichts Halbes, Unlogisches oder Unvollkommenes. Alles ist geordnet nach Maß und Zahl. Ich habe hier in meinem Manuskript eine ganze Reihe Bibelstellen aufgeschrieben. Es sind alle Kosten überschlagen, die bekannte Stelle Lukas 14, 28. Es fehlte an nichts, Prediger 3, Vers 14, drei Verse weiterlesen, hätten wir es auch schon für heute Morgen. Es ist nichts hinzuzufügen, alles ist perfekt und alles ist auch zielorientiert. Alles tat er zur Erreichung seines großen Zieles, Mehrung und Wachstum. Diesen Abschnitt möchte ich abschließen mit einem Wort zur Zielorientiertheit der Werke Gottes. Die Zielorientiertheit der Werke Gottes und seines Tuns hat eine gewaltige Absicht. Alles auf seine Stufe zurückzuführen, zurückzubringen und alles in seine Vollkommenheit zu bringen. Keine ewige Verdammnis. Da rettet er alle heraus. Was von Gott ausging und alles ging von ihm aus, soll in größerer Weise und verherrlicht zu ihm zurückkehren wie einst Jesus. Selbst der von Gott überführte König Nebukadnezar, König von Babel, muss am Ende seines Gerichtsweges und seines Lernprozesses, wer Gott ist, und nach seiner Wiedereinsetzung in seine frühere Stelle bekennen, dass ihm größere Herrlichkeit und Ehre zugekommen sind als zuvor. Daniel 4, Vers 36. Und wie viel mehr wird das uns, seine Heiligen, betreffen oder uns erst recht. Nach Abschluss aller Gerichtswege, nach Abschluss des Heimholungsprogrammes Gottes, haben Mehrung und Wachstum Gottes ihr Ziel erreicht. Deshalb spricht auch die Bibel von der Unausspürbarkeit der Wege Gottes, Römer 11, 33. Aber auch von der Unausforschlichkeit seiner Gerichte, das gehört dazu, dieselbe Bibelstelle. Denn ohne Gericht gibt es keine Zurechtbringung, das müssen wir einfach auch wissen. Und nun der Sohn. Nächster Abschnitt, der Sohn. Nun haben wir lange über die Weisheit Gottes gesprochen, jetzt wird es Zeit, die entscheidende Person in den unausspürbaren Wegen Gottes zu betrachten, seinen Sohn Jesus Christus. Gott hat aus seiner großen Liebe heraus seinen Sohn gezeugt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, die berühmte Stelle Psalm 2, Vers 7. Und was Gott von jetzt ab tut, tut er alles über den Sohn und mit dem Sohn. Alles, was in seinem Herzen war und ist. Durch ihn, durch Jesus, hat Gott alles geschaffen. Kolosser 1, Vers 16. Der Sohn ist der Schöpfer. Der Sohn ist der Erhalter, Hebräer 1, Vers 3. Der Sohn ist der Erlöser. Da nehme ich nur einmal Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann kommen die ganzen Paulusstellen, Kolosser 1, 14 und andere. Der Sohn ist der Vollender. Das berühmte Wort aus 1. Korinther 15, 27. Der Sohn wird alles vollenden und dann übergibt er sie, unterstellt er sich Gott und wird sein alles in allem. Und der Sohn ist der Retter und der Erhalter. Der Retter und der Erretter und der Erhalter. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Bibelstellen, Hebräer 2, Vers 10 zum Beispiel. Und durch ihn hat der Vater letzten Endes oder schließlich den göttlichen Zeitplan der Schöpfung und Heilsgeschichte aufgestellt. Das heißt, der Sohn hat die Äonen, die Zeitalter gemacht, Hebräer 1, Vers 2. Bevor Gott etwas schuf durch Jesus, hat er erstmal einen Zeitplan aufgestellt, die Äonen. Wie wir auch ein Haus bauen, hat erstmal einen Plan aufgestellt. Wann kommt der erste Bahnstich und der Bagger und wie geht's los? Und gute Planung weiß man schon, wann das Haus fertig ist. Meistens stimmt die nicht, aber das ist nicht so wichtig. Bei Gott stimmt alles. Gott hat einen Sohn in seiner Gleichgestalt gezeugt, mit dem Unterschied, dass der Vater größer ist. Das sagt Jesus, der Vater ist größer. Er, der Sohn, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens, Hebräer 1, Vers 3. Deshalb liegt in dem Sohn auch die gleiche Weisheit verborgen wie in dem Vater. Und Jesus tat alles aus dieser Weisheit heraus. Deshalb gibt der Vater ihm auch den Titel Weisheit. Letzten Endes ist Jesus die Weisheit Gottes. Und dazu lesen wir 1. Korinther 1, Vers 30. Christus, Jesus ist uns geworden Weisheit von Gott. Bei jedem Gläubigen, in dem Christus wohnt, in dem lebt die Weisheit Gottes sogar leibhaftig, weil Jesus Christus die Weisheit ist. Und wenn er in uns wohnt, dann ist die Weisheit in uns. Diese Weisheit Gottes allerdings entfaltet sich erst in einem langen Glaubensleben. Das geht nicht von gestern auf vorgestern, nicht wahr? Heute hat auch mit Muskelkraft zu tun, ja? Und so menschlicher oder Raffinesse und sowas. Nein, nein, die Weisheit Gottes ist etwas anderes. Heute ist Jesus die Weisheit in Gott verborgen, aber nicht nur das, sondern auch unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3, eine fast unglaubliche Aussage, ein unglaubliches Wort, doch bezeugt diese Tatsache das inspirierte Wort Gottes. Und da steht auch in Sprüche 8, Vers 12 ein wunderbares Wort. Ich, Weisheit, Sprüche 8, Vers 12, ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der Besonnenheit. Dieses Wort muss erklärt und noch besser übersetzt werden. Die Weisheit, Jesus, bewohnt die Klugheit. Diese göttliche Klugheit kann nur den Vater betreffen. Also Jesus wohnt, die Weisheit in der Klugheit, Jesus im Vater. Aber dann steht dort noch etwas Besonderes. Nämlich das Wort Besonnenheit, das heißt, wie heißt das im Text, und findet die Erkenntnis der Besonnenheit. Dort steht aber nicht Besonnenheit, sondern hebräisch Messima. Messima. Und dieses Wort bedeutet eigentlich Plan. Und jetzt hören wir. Da steht dahinter, die Weisheit in der Klugheit der Sohn im Vater hat dort bis zur Erniedrigung auf der Erde gewohnt und wohnt heute dort wieder. Und erfahrt und findet im Vater die Pläne Gottes. Das sind die Pläne seines Herzens, dieses wunderbare Wort. Jesaja 3, das ist Jeremia. Jeremia 23, 20 und 30, 21. Die Gedanken seines Herzens. Eigentlich steht dort die Planung seines Herzens. Als Jesus im Vater gezeugt wurde und geboren wurde, da fand er im Vater die Planung. Alles, was in seinem, in Gottes Herzen war, was er geplant hatte an Wachstum und Mehrung, diese göttliche Schöpfungsplanung, die fand Jesus im Vater. Also das hat er gefunden, die göttliche Planung. Und der Sohn hat sich mit dieser Planung, mit den Plänen Gottes identifiziert und hat sie zu seinen Plänen gemacht und hat Ja gesagt. Das ist wichtig, steht in der Bibel, 2. Korinther 1, Vers 20. In ihm ist das Ja, aber auch das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns, steht auch noch dort. Das ist heute aber nicht da dran zur Auslegung. Er hat auch Ja gesagt zu dem Plan Gottes, dass er Lamm Gottes sein soll, auserwählt in ihm, vor Grundlegung der Welt. Das Lamm Gottes, den Vater auserwählt. 1. Petrus 1, Vers 19 und 20. Das war dann auch der göttliche Augenblick, wo Gott der Vater alles, was er sich vorgesetzt hat, in den Sohn hineingelegt hat, nach seiner Geburt. Und auch den Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat in Christus Jesus. Als der Sohn im Vater, Vater geboren, erkennt die Planung, macht sie seinem eigenen, wird auserwählt als Lamm Gottes. Jesus sagt Ja dazu. Und alles das, was Gott sich vorgesetzt hat, der Vorsatz der Äonen hat auf sich vorgesetzt in Christus Jesus. Und deshalb geht der Weg der Erlösung und der Weg der Zurechtbringung und der Weg der Vollendung alles nur über Jesus, nicht anders. An Jesus kommt niemand vorbei. Die unitarische Kirche ist falsch, die sagt, ich brauche keinen Sohn, nur Gott. Nein, alles geht über den Sohn. Ein Vorsatz, den er gefasst hat, der Vater, in Christus Jesus. Vorsatz der Zeitalter, Epheser 3, Vers 11. Und dann begann die Schöpfungsarbeit. Diese Tatsache finden wir in wunderbarer Weise niedergeschrieben in Sprüche 8, diesem Weisheitskapitel. Am Ende freut sich der Werkmeister, das steht auch dort, oder wird damit Künstler übersetzt, oder nach der Septuaginta mit Liebling und Pflegling. Also am Ende freut sich der Werkmeister über sein Schöpfungswerk. Das steht in Sprüche 8, Vers 31. Und ich lese jetzt diesen Text, ich sage da gar nicht viel dazu, der Text spricht für sich selber. Vers 22 in Sprüche 8, der Herr, damit ist Gott der Vater gemeint, besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken, von jeher. Das ist der Sohn im Vater. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde, bevor etwas war. Ich war geboren, wunderbar, das steht von der Weisheit, Jesus, die Weisheit. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er die Erde und die Fluren noch nicht gemacht hatte und den Beginn der Schollen des Erdkreises. Als er die Himmel feststellte, war ich da. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe. Als er die Wolken droben befestigte. Als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Schranken setzte, dass die Wasser seine Befehle nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, jetzt kommt der Vers 30, da war ich sein Werkmeister, sein Amon, sein Werkmeister bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne, der Sohn, die Wonne des Vaters. Wunderbar, die Wonne des Vaters. Vor ihm mich ergötzend alle Zeit. Klar, da gab es schon Zeit, wenn die Erde schon da ist, die Schöpfung da ist, gibt es auch Zeit. Vor ihm mich ergötzend alle Zeit. Mich ergötzend auf dem bewohnten Teil seiner Erde, da sind wir jetzt im Garten Eden, Und meine Wonne war bei den Menschenkindern, die er im Ebenbild Gottes geschaffen hatte. Die Menschen wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Lass es uns Menschen machen. Durch den Sohn ist alles gemacht. Durch den Sohn wird alles zum Ziel gebracht. Durch den Sohn wurde alles erlöst. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Der Höhepunkt der Weisheit Gottes ist die Kreuzigung Jesu. Alles, was an Schuld und Sünde in die Welt hineinkam, durch den Fall Satans, kennen wir Lukas 10, 18, ich sah den Satan wie einen Blitz von Himmel fallen, und dann Hesekiel 28 im Bild des Königs von Tyrus. Also, durch den Fall Satans und den Sündenfall hat Jesus, auch durch den Fall Satans und den Sündenfall, alles, was durch diese Geschichten an Sünde hineinkommt, hat Jesus am Kreuz hinausgetragen. Dieser ist das Lamm Gottes, Johannes 1, Vers 29, das die Sünde der Welt wegträgt. Und es geschah nicht durch einen herrlichen, göttlichen Prinzen auf einem weißen Pferd, sondern durch einen bis in die tiefsten Tiefen erniedrigten Gottessohn, der auf einem Esel ritt, Sacharja 9, Vers 9. Und das war der geheimnisvolle Weg der Weisheit Gottes, um ihr Heilsziel zu erreichen, die Erlösung durch Erniedrigung, die Wende der Heilsgeschichte, man kann auch sagen der Schöpfungsgeschichte. Wie ich schon sagte, haben das die Finsternismächte da nicht erkannt, sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nochmal die Stelle, 1. Korinther 2, Vers 8. Und das Kreuz, das Zeichen des Sieges Gottes, wird in den Augen der Welt zu einem Zeichen des Spottes und der Verachtung, des Primitiven, des Niedrigen, der Erniedrigung und des Unweisen. Und dann hielt Gott einen Triumph über diese Mächte, die ihn Jesus gekreuzigt haben, indem er sie völlig entmachtete. So steht in Kolosser 2, Vers 15. Ja, er hat sogar ausgezogen, der Triumph Gottes von Golgatha. Und wir sind Zeugen davon. Wir waren nicht dabei, aber wir glauben, dass was geschrieben steht, und dafür sind wir Zeugen. Aber dabei blieb Gott nicht stehen. Er bleibt nicht bei der Erniedrigung stehen. Auf die Erniedrigung folgt die Erhöhung. Es kann gar nicht anders sein. Deshalb steht in Philipper 2, Vers 8, Jesus, er erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, und der Vers geht weiter, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekennen muss, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters. Das ist das Ziel. Auch unser Leben soll zur Verherrlichung Gottes, des Vaters da sein. Steht geschrieben bei Paulus. Und damit ist auch schon das Ziel der Weisheit Gottes angesprochen. Jedes Knie wird sich vor Jesus beugen. Und das bedeutet, wer sich vor Jesus beugt, wird auch von ihm zurechtgebracht und erhöht. Dann ist das Ziel erreicht. Und dann müssen in den Gerichtsstätten vor den Augen des geschlachteten Lammes alle zerschlagen werden, erniedrigt werden, zu nichts gemacht werden, Kolosser 1. Korinther 1, 28, auf dass er das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und sie, die Toten, werden lebendig gemacht. Römer 4, Vers 17 steht das. Auf diese Weise und nur auf diese Weise können sie Gnade empfangen, nämlich zerschlagen werden, zu nichts werden. Nur auf diese Weise können sie zurechtgebracht werden, Gnade empfangen, gerufen werden, aber auch erhöht werden. Die Erhöhung bedeutet, in die Vollkommenheit Gottes gebracht werden, durch seine Weisheit. Wisst ihr, und das ist nicht abwegig, wenn man da liest, er werden zerschlagen wie Töpfergeräte und zermalmt und. Das ist ganz logisch. Wir kennen das auch aus der Chemie. Nur was aufgelöst ist, kann zur chemischen Reaktion gebracht werden. Nicht? Alle, die schon in der Schule waren, wissen das. Nicht wahr? Zwei Salze liegen nebeneinander, zwei Stoffe, die nicht aufgelöst sind, die kannst du nebeneinander legen, passiert gar nichts. Aber solange Wasser kommt und das ein bisschen sich auflöst, dann beginnt das zu reagieren. So ist es auch bei Gott. Nur was ganz zunichte gemacht wird, was ganz zermalmt wird, was ganz aufgelöst wird, das kann er zurechtbringen und erhöhen. Und so wird es auch sein. Jetzt kommt aber noch etwas, die Weisheit Gottes und wir sind auch noch da, nicht wahr? Nun sind wir dran. Können wir auch weise sein oder weise werden? Oder anders ausgedrückt, wie werde ich weise? Nicht, das ist jetzt die Frage, wie werde ich weise? Ja gut, Christus wohnt in mir, aber ich muss vielleicht noch was dazu sagen. Das steht in Hiob 28 ein Wort, Vers 28, das gilt allen Menschen. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Aha, jetzt geht's los. Die Furcht des Herrn ist Weisheit. Vom Bösen weichen, das ist Verstand. Ein Mensch kann intelligent sein, aber wenn er nicht vom Bösen weicht, hat er keinen Verstand. Und der Mensch kann sehr wohl Gut und Böse unterscheiden. Denn er hat vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im Garten Eden gegessen und ist damit geworden, wie unser einer heißt auf einmal, wie Vater und Sohn, zu erkennen Gutes und Böse. Und dazu noch ein Wort aus Sprüche 9, Vers 10. Das ist gewaltig. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Heiligen, das ist Verstand. Verstehen wir? Wenn wir den Heiligen, den lebendigen Gott erkannt haben, dann haben wir Verstand. Der Verstand Gottes ist in ihm. Aber nun steht das Wort, die Erkenntnis des Heiligen nicht in der Einzahl, sondern im Plural. Mehrzahl. Und die Erkenntnis der Heiligen, das ist Verstand. Sehen wir, jetzt wird es ganz neutestamentlich. Den Vater und den Sohn zu erkennen, das ist Verstand. Und das durften alle, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, das durften sie erleben. Dieser Verstand hat noch einmal nichts mit Intelligenz zu tun, sondern eher der Verstand ist das Wissen, dass der Weg mit Jesus viel besser ist als der Weg des Todes ohne ihn. Und die Einbeziehung des Verstandes an dieser Stelle ist notwendig, denn die Weisheit ist eng mit dem Verstand verbunden. Ganz eng, ganz eng. Deshalb steht in Sprüche 7, Vers 4, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester und nenne den Verstand deinen Verwandten, nicht wahr? Sind verwandt. So, und jetzt noch tiefer hinein die Weisheit Gottes und die Gemeinde oder in der Gemeinde. Zuerst muss ich sagen, dass Gott seine Weisheit in besonderer Weise in die Gemeinde hineingelegt hat. Hören wir gut zu. In besonderer Weise in die Gemeinde hineingelegt hat. Da gibt es die Weisen in aller Welt, die Weisen von dort und dort und dort. Aber die Höhepunkt der Weisheit hat er in die Gemeinde hineingelegt, natürlich, weil wir Jesus erkennen dürfen. Das zeigen die großen Weisheitskapitel des Paulus, nämlich 1. Korinther 1 und 1. Korinther 2. Neben vielen anderen Stellen. Es gibt noch viele Worte über Weisheit, gibt und Weise sein gibt es auch im Neuen Testament, auch bei Paulus etliche. Paulus hat eine besondere Weisheit bekommen, das kommt noch dazu. Das dokumentiert ihm der Apostel Petrus in 2. Petrus 3, Vers 5, indem er einem Satz hinzufügt, nach der ihm, dem Paulus, gegebenen Weisheit. Also hat er eine besondere Weisheit bekommen. Und wir lernen mit, wenn wir Paulus lesen und erkennen, seine Botschaft erkennen. In den beiden genannten Kapiteln zeigt Jesus auch den großen Unterschied auf, nein, sagt Paulus auch den großen Unterschied auf, zwischen Weisheit dieser Welt und der Welt Gottes. Zwischen Menschenweisheit und Gottesweisheit. Wie schon erwähnt, ist uns jetzt Christus zur Weisheit geworden. Und was wollen wir mehr? Und ich wiederhole das. Diese Weisheit ist uns aber nicht mit dem sogenannten Nürnberger Trichter, Sie kennen das vielleicht noch, diesen Spruch, eingeflößt worden, sondern ihr Erwerb ist ein lebenslanger Prozess, der im Laufe eines langen Lebens mit Jesus gelingt. Bevor ich fortfahren zur Gemeinde komme, noch zwei wunderbare Stellen aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 4, Vers 5. Erwirb Weisheit, erwirb Verstand. Zuerst hat man noch nicht alle Weisheit. Wenn uns aber Christus zur Weisheit geworden ist, dann ist das eine Lebensaufgabe. Wie ich soeben sagte, in die Erkenntnis der Weisheit zu wachsen, hineinzuwachsen. Die Erkenntnis der Weisheit geht wachstümlich. Oder Sprüche 3, Vers 13. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn besser als feines Gold. Kostbarer sind sie als Korallen und alles, was du besitzen magst, kommt ihr an Wert nicht gleich. An der Weisheit, dem Wert der Weisheit nicht gleich. Das heißt doch, glücklich ist, wer die Weisheit bei Jesus gefunden hat. Und diese Weisheit, um es noch einmal zu sagen, geht eben über Schwachheit und Erniedrigung Jesus und auch über die Erniedrigung der Gemeinde. Nun zur Gemeinde. Ich lese jetzt den Text 1. Korinther 1, Vers 17 bis 29, mache es ähnlich wie bei dem Text über die Sprüche in Sprüche 8. Ich lese einfach den Text und der Text spricht für sich selbst. Was Jesus an Weisheit und wie er die Weisheit in die Gemeinde hineingelegt hat. 1. Korinther 1, Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Jawohl, das ist auch unsere Aufgabe. Nicht in Redeweisheit. Ja, die großen Rhetoriker der Welt. Nicht in Redeweisheit. Auf das nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist uns Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Die gibt es natürlich. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Nicht, was in den Büchern alles steht? Kleines Beispiel, ich habe gern früher mal gelesen, was so Philosophen geschrieben haben. Dann haben wir vor etlichen Jahren ein Buch gekauft, Büchlein, christliche Philosophie. Ich habe angefangen zu lesen, ich habe absolut nichts verstanden. Ich weiß nicht, ob es das Buch noch gibt, aber jedenfalls, da habe ich dann gemerkt, wie Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht hat. Denn sinne mal in der Weisheit Gottes, die Welt durch die Weisheit, durch ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Wir sind errettet durch die Torheit der Predigt. Sinne mal sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis bis zum heutigen Tag, je länger je mehr, und den Nationen eine Torheit. Wie kann man nur an einen verbluteten Mann am Kreuz glauben? Nicht wahr? Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Für uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch sind und nicht viele Mächtige und nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Das Edle der Welt, das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt. und das, was nichts ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Nicht wahr? Wie ich sagte, die Verse sprechen für sich selbst. Gott hat sich die ausgewählt, im Großen und Ganzen, auch Ausnahmen gibt es natürlich, die eben nicht so gewaltig vor der Welt dastehen. Wie ich sagte, sprechen diese Verse für sich. Redeweisheit und Weltweisheit taugen nichts zur Verkündigung des Evangeliums. Nochmal ganz deutlich gesagt. Redeweisheit und Weltweisheit taugen nichts zur Verkündigung des Evangeliums. Und wenn du Evangelisation machst und brauchst einen Psychologen dazu, dass der die Menschen bekehrt, dann ist diese Evangelisation von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber es gibt solche Dinge. Es bleibt die erstaunliche Tatsache, dass Gott durch die Torheit der Predigt die Glaubenden erretten will. Und zwar durch die Predigt vom gekreuzigten Christus. Und das durch das Törichte der Welt. Durch das, was schwach und edel ist und das, was nicht zu sein scheint, alles auf der einen Seite gerettet wird, aber auch alles auf der anderen Seite zunichte gemacht wird. Und dann führt Paulus in Kapitel 2 fort, dass wir nicht nach der Weisheit dieses Zeitlaufs, dieses Äons reden, noch nach den Fürsten dieses Zeitlaufs, das sind die Hintergrundmächte, die alles steuern, nicht wahr? Wir reden nicht nach den Fürsten dieses Zeitlaufes, denn sie werden zunichte gemacht werden. Paulus betont, dass wir Weisheit reden unter den Vollkommenen. Wir reden, wenn wir reden und predigen, die Weisheit Gottes unter den Vollkommenen, die schon heute Jesus angenommen haben und auf dem Weg sind zum Ziel, unter denen reden wir. Und das sind alle die Glaubenden, die durch sein Blut erlöst worden sind. Und jetzt fährt er in Kapitel 2, 1. 2, Vers 7 fort. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die verborgene Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, vor den Äonen, zu unserer Herrlichkeit. Nicht wahr? Dieses Geheimnis, Christi, das Geheimnis der Botschaft und Gottes Weisheit hat er schon vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt. Und welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, habe ich schon mal gesagt. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben, sind wir gemeint. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Er hat das Evangelium geoffenbart durch seinen Geist. Jesus, der Herr der Herrlichkeit, seine Erniedrigung, seine Kreuzigung, seine Erhöhung und die Zukunft alles. Er hat das uns geoffenbart durch seinen Geist. Und das ist das ganz große Vorrecht und das Geheimnis der Gemeinde, dass sie in Gottes Weisheit leben und denken darf. Aber auch das muss hinzugefügt werden. Dazu bedarf es jetzt zum dritten Mal diese Aussage eines Glaubenslebens, das bewusst mit seinem Herrn geht. Anders geht es nicht. Und das hat dann auch Folgen. Folgen, Epheser 3, Vers 10, dass wir nicht nur den Menschen die Weisheit Gottes verkündigen, sondern gerade jenen Hintergrundmächten, die Jesus gekreuzigt haben und die die Weltweisheit in die Herzen der Menschen geben. Dass wir diesen Mächten, sogar diesen Mächten, die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigen, Epheser 3, Vers 10, ich lese, auf dass jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Die kriegen zu einem Sonntag wie heute Morgen, anderen Sonntagen, an Bibelstunden, jeden Tag, jedes Mal eine Predigt gehalten. Für die Weisheit Gottes, dass Christus für sie gestorben ist, auch für sie gestorben. Und dass der Vater durch den Tod Jesu diese Mächte besiegt hat. Aber nicht nur, dass er dabei stehen bleibt, sondern dass sie zwar zunichte macht, sie ins Gericht bringt, aber eines Tages auch errettet. Und das ist ganz wichtig. Und damit haben wir einen Grundsatz der Weisheit Gottes erarbeitet. Verkündigung des Geheimnisses Gottes und des Geheimnisses Christi und des Geheimnisses des Evangeliums an Engel und Menschen, nicht durch die Methoden der Weisheit, sondern durch Schwachheit und Torheit der Predigt vom Kreuz und die Schwachheit und auch Unansehnlichkeit der Gemeinde. Und so kommt die Weisheit Gottes zum Ziel. Nicht wahr? Es bleibt aber nicht dabei. Das soll aber nicht heißen, dass jemand, der das Wort verkündigt, nicht studieren darf und erarbeiten darf, was wir wissen und an Kenntnis zunehmen darf. Das ist damit nicht gemeint. Sondern ist damit gemeint, dass wir durch das Wort Gottes das weitergeben, was er uns an Glauben geschenkt hat. Nicht, dass jemand meint, das brauche ich nicht mehr in die Schule gehen und nicht mehr studieren. Nein, so ist das nicht gemeint. Aber er kommt zum Ziel nicht durch die Methoden der Weltweisheit, sondern durch die Schwachheit und die Torheit der Predigt vom Kreuz. Das ist auch richtig. Es bleibt aber nicht dabei. Nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung. Auch unsere Erhöhung, die Erhöhung in die Welt Gottes, in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, und das geschieht mit der Entrückung, durch die Entrückung. Und dass es eine Entrückung gibt, das lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 und in Vers 18, dort heißt es dann am Schluss, so ermuntert einander mit diesen Worten. Das heißt doch, wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung, die Gott in uns hineingelegt hat. Und dadurch, dass wir das Wort vom Kreuz kennen, dass wir Weisheit Gottes erkennen durften, dürfen wir auch erkennen, dass wir eine Zukunft bei Gott haben. Und dann heißt es, ermuntert einander mit diesen Worten. Ich schließe. Gott hat durch Paulus uns 4 Gemeindegebete hinterlassen. Wir finden diese 4 Gemeindegebete in Epheser 1, ab Vers 15. Das bekannteste Epheser 3, ab Vers 14. Weniger bekannt Philipper 1, ab Vers 9. Und dann noch Kolosser 1, auch ab Vers 9. In den Gebeten Epheser 1, 15 und Kolosser 1, 9 bittet Paulus um die Weisheit für die Gemeinde. Im ersten Gemeindegebet heißt es in Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn selbst zu erkennen. Das ist dann der Höhepunkt unseres Glaubenslebens. Gott, den Vater, erkennen durch die Weisheit, die er in uns hineingelegt hat. Und damit sind wir wieder bei Sprüche 9, Vers 10 angelangt. Die Weisheit, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Und die Heiligen erkennen, Vater und Sohn, das ist Verstand. Eigentlich bin ich fertig. Aber ich habe mir noch 2 Fragen gestellt. Bevor ich den Vortrag abschließe, muss ich noch eine Ergänzung hinzufügen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, haben wir gelesen. Noch einmal Psalm 111, Vers 10 und Sprüche 9, Vers 10. Was ist dann aber die Mitte? Was ist dann die Mitte? Auch das ist einfach zu beantworten natürlich. Die Mitte ist die Erkenntnis Jesu als den Gekreuzigten, der uns zur Weisheit von Gott geworden ist. Das ist die Mitte der Weisheit. Und was ist dann das Ziel? Das Ziel der Weisheit, das Ende, der Telos, um mit dem griechischen Neuen Testament zu sprechen. Das Ziel der Weisheit ist, den Vater zu erkennen und in seine Vollkommenheit zu gelangen. Und dann sind wir endgültig bei 1. Korinther 15, Vers 28. Gott wird sein, alles in allem. Und das ist das Ziel der Weisheit. Das Ziel der Weisheit, der Liebe, das Ziel des Liebeswillens Gottes. Und das Ziel dessen, was sich in seinem Herzen vorgesetzt hat. Und wir sind Zeugen davon. Der segne uns. So, ich will jetzt noch mit uns beten. Vater, habe Dank, dass du uns Jesus, dein Sohn, zur Weisheit gemacht hast. Weisheit von Gott. Wie schwer ist oft der Weg, die Weisheit zu erkennen, in Weisheit zu gehen. Man kommt sich oft so unweise und unklug vor, so hilflos. Auch das Wort zu verstehen, das Wort zu erkennen, dich, Vater, zu erkennen, immer mehr in deine Herrlichkeit hineinzuwachsen, hineinzuwachsen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und doch hast du das ins Herz gegeben, wenn Jesus in uns wohnt. Lass uns nur treu da reinbleiben, im Lesen und Hören des Wortes in der Gemeinschaft. So miteinander wachsen und zum Ziel kommen. Oft verwechseln wir die Schwachheit mit Kraft. Wir möchten lieber Kraft haben als schwach sein. Aber du bist uns zur Kraft geworden. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In unseren Augen ein Paradox, aber doch so ist es. Und das gehört einfach auch zur Erkenntnis und zur Weisheit und zum Verstand, das zu erkennen und zu verstehen. Und segne uns miteinander. Und lass uns das Wort der Weisheit ganz groß werden. Vater, mache du uns den Sohn durch deinen Geist ganz groß und lebendig. Und dann wissen wir, dass das auch durch Trübsal, durch Leiden, durch Erniedrigung gehen muss. Damit wir immer mehr dir gleich werden, Herr Jesus. Immer mehr deinem Bilde gleich gemacht werden, bis wir einmal in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei dir sein werden und zu wandeln werden in dein Bild. Heute schon sind wir dort. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dafür habe ich einfach Dank. Lass uns das einfach verstehen, was wir gehört haben. Lass uns leben im Wort. Lass uns leben in der Gnade. Lass uns leben im Glauben. Und vor allem fülle uns mit deinem Geist, der uns das alles öffnet und alles Verständnis öffnet. Geh mit uns heute den Tag in die Woche. Segne alle, die uns anbefohlen sind. Und erfülle uns mit deiner Freude und deinem Frieden. Und lass uns wachsen zu dir hin, dem Haupt. Habe Dank für deine Treue. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu, deines lieben Sohnes. Habe Dank für deine Treue. Amen. Amen.
Ja, wir wollen danken für den Wortdienst und wollen auch die Predigt antworten mit dem Lied 1090 und singen alle vier Verse. Ja, dann sind wir am Ende unserer gemeinsamen Zeit heute Morgen wieder angekommen. Wir möchten uns nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind und wünschen Ihnen jetzt erstmal eine gute und gesegnete und bewahrte Heimfahrt wieder und viel Segen für Ihre weiteren Dienste. Bis zum nächsten Mal, Gott befohlen. Ich möchte schließen mit den Worten, wie der Paulus viele seiner Briefe schließt: Die Gnade sei mit uns allen. In diesem Sinn eine gute Woche.